Und hier werden nun die Demütigen des Landes, und man kann auch übersetzen, die Sanftmütigen des Landes, aufgerufen. Die sollen die Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen, die ihr sein Recht getan habt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Diese Sanftmütigen des Landes, die kennen wir aus dem Neuen Testament. In der Bergpredigt, in der Seligpreisung, da sagt der Herr Jesus, Matthäus 5, Vers 5, glückselig die Sanftmütigen oder die Demütigen, denn sie werden das Land ererben. Nun, wer ist hier gemeint? Hier geht es bereits um den Überrest aus Israel, den wir im späteren Text in Zephania noch näher kennenlernen werden. Nach der Entrückung wird es uns dem jüdischen Volk eine Erweckung geben. Zuerst, gerade nach der Entrückung, noch vor der großen Drangsal, werden sich 144.000 bekehren. Das sind diese 144.000 aus Offenbarung 7. Aber das ist erst die Vorhut einer großen Erweckung in Israel. Gott hat ja in den vergangenen 2000 Jahren über einen Teil des jüdischen Volkes, nicht über alle, ein Teil, aber es war ein großer Teil, als Gericht eine Blindheit gebracht. Das war in Jesaja 6 vorausgesagt. Aber nach der Entrückung wird die große Erweckung kommen. Da dreht sich alles. Die heidnischen Völker hatten in den vergangenen 2000 Jahren die besondere Chance bekommen, sich zu bekehren. Und Millionen haben sich wirklich bekehrt. Und wenn ich sage Millionen, da denken manche, das ist ein bisschen übertrieben, eine solche Zahl. Aber allein in China schätzt man heute die Zahl in der Untergrundkirche, also da, wo man verfolgt wird wegen des Glaubens, da schätzt man heute etwa 80 Millionen. Aber durch die 2000 Jahre hindurch haben sich Millionen von Nichtjuden bekehrt und haben den Herrn Jesus als Erlöser erkannt. Aber heute sehen wir, wie sich das beginnt zu drehen. Und gerade die Länder, die so lange das Evangelium hören konnten, verhärten sich immer mehr. Und so kommt eine große Finsternis über sie, während unter dem jüdischen Volk eben diese Decke weggenommen wird, sodass es zu einer großen Erweckung kommt. Diese 144.000 aus Offenbarung 7 werden in Offenbarung 14, 1 und folgende nochmals erwähnt. Und da wird gesagt, das ist die Erstlingsfrucht. Das heißt, das ist die Vorhut der eigentlichen Ernte. Und in der großen Drangsal werden schließlich 2/3 der Bevölkerung Israels umkommen. Durch diesen verheerenden Angriff von Syrien, dem König des Nordens, Daniel 11, 40 und folgende, mit all seinen Verbündeten. Das Land wird überrannt werden, 2/3 kommt um, aber 1/3 wird sich bekehren. Und dieser Drittel ist dann der Überrest, der durch die Drangsal hindurchgeführt wird. Jetzt kann man auch verstehen, diesen scheinbaren Widerspruch. In Römer 11 heißt es, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ja, aber in Römer 10 steht, und wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur ein Überrest wird errettet werden. Also in dem gleichen Zusammenhang Römer 9 bis 11 wird das eine gesagt und das andere. Und beides stimmt. Denn wenn 1/3 überleben wird, dann ist dieser Drittel dann ganz Israel. Und das sind diese Sanftmütigen des Landes, denen der Herr verspricht, euch wird einmal das ganze Land Israel gehören. Auch die umstrittenen Gebiete. Und das im Neuen Testament, Matthäus 5, Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Nun wird hier dem Überrest gesagt, vielleicht werdet ihr geborgen werden am Tag des Zornes des Ewigen. Warum dieses vielleicht? Weil ein Teil wird das Märtyrium erleben. Und es ist so, in Offenbarung 6 findet man etwas von diesen Märtyrern in der Zeit nach der Entrückung. Und wir merken auch gleich, dass das nun ein anderes Volk ist, nicht mehr die Gemeinde, sondern Israel in der Zukunft. Man kann das nachlesen, Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Denn sie beten, diese Märtyrer beten im Himmel, dass Gott eingreift und das Unrecht an ihnen rächt. Wir beten nie um Rache, sonst wären wir völlig im Widerspruch zum Willen Gottes. Aber Israel nach der Entrückung, wenn die Zeit der Gnade vorbei ist, jetzt ist der Tag des Heils, so wird er genannt in 2. Korinther 6, Vers 2, ist die Gnadenzeit, der Tag des Heils, aber dann kommt der Tag des Herrn und da wird auch das Gebet ändern. Das Gebet um Gottes Eingreifen. Aber nicht alle werden lebendig durch diese Gerichtszeit hindurchgehen. Es wird auch Märtyrer geben. Und darum diese Einschränkung hier. Vielleicht werdet ihr geborgen werden am Tag des Zornes des Ewigen. Aber Offenbarung 20, wo das tausendjährige Reich dann beschrieben wird, erklärt, dass die Märtyrer dieser Zeit, die werden am Anfang des tausendjährigen Reiches alle auferstehen. Und so dann doch Anteil haben am Friedensreich. Wir gehen weiter. B. Gericht über Nationen. 2, 4 bis 15. Jetzt kommt als erstes Beispiel der Gazastreifen. Denn Gaza wird verlassen werden. Und Aschkelon wird zur entsetzlichen Verwüstung werden. Ashdod, am hellen Mittag wird man sie vertreiben. Und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe euch, ihr Bewohner des Landstrichs am Meer. Das ist der Gazastreifen. Dieser Landstrich am Meer mit Gaza, Aschkelon, Ashdod und Ekron. Das sind die alten Philisterstädte. Denn dieses Gebiet war von alters her, auch im Alten Testament, das Gebiet der Philister. Die Philister waren im Alten Testament durch die Jahrhunderte hindurch erbitterte Feinde Israels. Wenn wir denken, besonders an die Zeit von Saul und David. Und jetzt weiter. Wehe euch, ihr Bewohner des Landstrichs am Meer, du Nation der Kreter. Das Wort des Ewigen kommt über euch. Kanaan, Land der Philister. Und ich werde euch vernichten, dass kein Einwohner mehr ist. Ich habe bei der Verszeile, die Nation der Kreter, eine Fußnote gemacht. Die erklärt das. Die alten Philister wanderten aus Kreta, das ist die Insel Kaftor, die auch in Jeremia 47, Vers 4 erwähnt wird, über den Umweg Ägypten ins Land Kanaan ein. Man lese dazu Hesekiel 25, 16, Amos 9, Vers 7, Jeremia 47, 4 und 1. Mose 10, Vers 14. Ja, wie klar, die Philister kamen also aus der Ägäis. Das war ein Seefahrervolk. Die sind nach Ägypten gegangen und von Ägypten her, entlang dem Mittelmeer, sind sie in den Gazastreifen eingewandert. Die haben also eine ganz ähnliche Geschichte erlebt wie die Israeliten, die auch als fremdes Volk eine Zeit in Ägypten waren und dann ins Land Kanaan eingezogen sind. Aber ein wichtiger Unterschied: in 2. Mose 13 wird gesagt, dass Gott nach dem Auszug aus Ägypten Israel nicht auf dem Weg der Philister ins Land Kanaan führen wollte. Das wäre ein ganz kurzer Weg gewesen. Ja, das wäre der Weg entlang dem Mittelmeer ins Land Kanaan. Nein, Gott hat gesagt, sonst könnte es sein, wenn sie verfolgt werden von der ägyptischen Armee, dass sie dann Angst bekommen und wieder nach Ägypten zurück wollen. Sie sollten durch das Rote Meer, durch das Schilfmeer hindurchgehen, damit alle Brücken abgerissen sind zum früheren Leben in Ägypten. Und es kam ja so, in der Wüste haben sie oft wieder gesagt, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Da war es so toll mit diesen Gurken und was sie alles so liebten, die Fleischtöpfe Ägyptens. Es war so schön in Ägypten. Wie Christen, die manchmal plötzlich das Gefühl haben, war das toll, das freie Leben vor der Bekehrung. Und dabei war es eine Sklaverei. Ja, schlimm, wie man sich da zurücksehen kann. Aber da gilt es eben, dass dieses rote Meer dazwischen ist, das alle Brücken zum alten Leben abbricht. Und darum ist es ja so wichtig, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass wir ihnen helfen, diese Brücken abzubrechen, damit sie nicht wieder zurückkommen. Und das gilt nicht nur bei denen, die Drogen genommen haben und so weiter, damit, dass sie nicht mehr den Kontakt mit ihren früheren Kollegen pflegen, weil das oft das Mittel ist, wie sie wieder zurückfallen. Nein, überhaupt, wir müssen alle diese gefährlichen Brücken abbrechen, das ist der Durchzug durchs Rote Meer. Nun, die Philister gleichen dem Volk Gottes, aber sie haben das nie so erlebt. Und die kommen auch ins verheißene Land. Sie wurden aber die erbitterten Feinde Israels. Und so kann man sagen, sind die Philister eigentlich auch ein Bild der Namenschristen. Die nehmen quasi den gleichen Platz ein wie die Christen. Wir gehören auch dazu, wir gehören auch zu Gott, wir gehören auch zur Kirche, zur Gemeinde. Aber dabei haben sie nie diesen Durchgang durchs Rote Meer, wo das alte Leben abgeschnitten wird, erlebt. Ja, und darum werden diese Bewohner hier genannt, die Nation der Kreter. Aber nachher werden sie genannt Philister, Land der Philister. Übrigens, das Wort Philister gibt dann dem Philisterland den Namen Philistäa. Auch dieser Ausdruck kommt vor, zum Beispiel im Psalm 83. Philistäa ist das Land der Philister. Später in der Geschichte haben die Römer diesen Namen aufgenommen im Lateinischen und das hat gegeben Palästina. Und so hat Kaiser Hadrian nach dem zweiten Aufstand der Juden, 132 bis 135, da hat er so genug gehabt von den Juden. Er ließ die Stadt nochmals zerstören, baute sie dann als heidnische Stadt auf, die nicht mehr von Juden betreten werden durfte. Und dem ganzen Land gab er nun einen Namen, und zwar den Namen der ganz erbitterten Feinde Israels, Land Palästina. So wurde der Name Land Israel umgewandelt in Land Palästina. Und nun, die Araber im Land, die haben diesen Namen heute für sich übernommen. Und so spricht man von ihnen als den Palästinensern. Aber interessant, im Arabischen ist der Zusammenhang viel deutlicher. Wir haben auf Deutsch das Wort Palästinenser, das kommt von Palästina. Und Palästina geht zurück auf Philistäa. Ja? Aber im Arabischen gibt es diese Unterscheidung nicht. Da ist das Wort für Palästinenser und Philistini ist das gleiche Wort wie für Palästinenser. Palästinenser und Philister, das gleiche Wort. Also in der arabischen Bibel ist der Philistini, der Philister, ist das Wort, das man heute auch braucht für Palästinenser. Und ja, also da zeigt diese Aktualität, dieser Landstrich am Meer, Land der Palästinenser. Und Gott sagt, ich werde euch vernichten, dass kein Einwohner mehr ist. Schrecklich. Das ist eine ganz erschütternde Botschaft. Aber glücklicherweise gibt es heute bekehrte Araber, die auch im Gazastreifen evangelisieren. Und unter großen Gefahren. Ich habe selber einen alten Palästinenser gekannt, der kam ursprünglich aus Syrien, aus einer Drusenfamilie, der hat sich ganz dramatisch bekehrt, gerade in der Zeit des Zweiten oder etwa des Zweiten Weltkrieges. Und der hat in den vergangenen Jahren hat er evangelisiert, gerade auch im Gazastreifen und sonst überhaupt unter Palästinensern in Israel. Und er ist in die Häuser gegangen. Man darf ja nicht so offen, oder? Aber in den Häusern und hat so von Mann zu Mann, von Mensch zu Mensch das Evangelium weitergegeben. Es ist so wichtig, weil wir sehen, es kommt eine Katastrophe über dieses Gebiet. Aber jetzt ist noch der Tag des Heils, wo wir diese Heilsbotschaft ihnen bringen müssen. Eine andere Stelle, eine Parallelstelle, Hesekiel 25. Ich kann mich erinnern, als ich im Libanon war, habe ich dort libanesische Gemeinden besucht. Übrigens bis runter in Südlibanon nach Jezin. Das war bereits damals in dem besetzten Südstreifen. Und man kann mich erinnern, wie ich da mit arabischen Christen zusammen war und wir haben diese Stellen angeschaut. Und ich sehe das irgendwie noch heute vor mir, wie die entsetzt reingeschaut haben, als sie diese Stellen gelesen haben. Aber für sie war kein Zweifel, das ist die Wahrheit, das ist Gottes Wort. Hesekiel 25, Vers 15. So spricht der Herr, der Ewige. Weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben mit Verachtung des Lebens, zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Man meint, man liest hier die Charta der Hamas. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, siehe, ich werde meine Hand gegen die Philister ausstrecken und werde die Kreter ausrotten und den Überrest an der Küste des Meeres vertilgen. Und ich werde durch Züchtigungen des Grimmes große Rache an ihnen üben. Und sie werden erkennen, dass ich Jahwe, der Ewige, bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Schreckliches Wort. Das Gericht kommt, aber Zephania sagt, nicht nur über den Gazastreifen, über die ganze Welt, auch über unsere Kultur, über Europa. Aber hier wird es nun an ein paar ganz konkreten Beispielen wird gezeigt, wie Gott Gericht übt und auch schon Gericht geübt hat. Ich lese weiter, Zephania 2, Vers 6. Und so wird der Landstrich am Meer werden, zu Weideplätzen mit Hirtenzisternen und zu Höfen für das Kleinvieh. Und so wird sein der Landstrich für den Überrest des Hauses Juda. Ich habe erklärt, wer der Überrest ist. Das ist dieser Teil, der aus Israel sich in den größten Nöten noch bekehren wird nach der Entrückung. Und die werden den ganzen Gazastreifen bekommen. Und wir sehen auch, wozu er dienen wird, ganz besonders also für Schaf- und Ziegenzucht. Das ist gemeint mit Kleinvieh, Zoon, das sind die Schafe und die Ziegen. Auf ihm werden sie weiden. In den Häusern Aschkelons werden sie am Abend lagern, denn es wird sich ihr annehmen, der Ewige, ihr Gott, und so wird er ihr Schicksal wenden. Übrigens, gerade die Stadt Aschkelon, die wurde schon erobert durch Israel im Krieg 48-49. Als die Palästinenser zusammen mit all den Armeen rund um Israel die Juden ausrotten wollten, zum ersten Mal. Und in diesem Krieg konnte dann Israel Aschkelon erobern. Und seither ist Aschkelon eine jüdische Stadt geworden. Ich mag mich erinnern, wie ich so als 20-Jähriger zum ersten Mal in Israel war. Und dann haben wir in Aschkelon Pizza gegessen am Abend, in einem jüdischen Restaurant. Und dort bei Aschkelon gibt es eine Tafel, hat es auch damals gegeben, und da stand diese Stelle hier, aus Zephania 2. Auf ihm werden sie weiden, in den Häusern Aschkelons werden sie am Abend lagern. Denn es wird sich ihr annehmen, der Ewige, ihr Gott, und so wird er ihr Schicksal wenden. Also schon etwas sieht man, dieses Aschkelon ist bereits erobert. Aber die ganze Prophetie wird ihre Erfüllung finden in der Zukunft. Und nun kommt Vers 8. Ich habe gehört die Schmähung Moabs und die Lästerung der Kinder Ammons, die gelästert haben mein Volk und groß getan haben gegen ihr Gebiet. Moab, das war ein Volk, Nachkommen von Lot, die sich in Mitteljordanien angesiedelt haben. Also, wenn man auf israelischer Seite am Toten Meer ist und hinüberschaut, dann sieht man diese rötlichen Berge, das ist das Land Moab. Ja? Aber weiter nördlich, da ist das Land der Ammoniter, auch Nachkommen von Lot. Die Stadt Amman, die Hauptstadt Jordaniens, hat ihren Namen noch von diesem Völkernamen Ammon. Also hier werden die Jordanier angesprochen. Ich habe gehört die Schmähung Moabs und die Lästerung der Kinder Ammons, die gelästert haben mein Volk und groß getan haben gegen ihr Gebiet. Ja, im Krieg 48-49 hat sich Jordanien entschieden, wir rotten die Juden in ganz Israel aus. Und dann haben sie das Westjordanland haben sie erobern können und haben es annektiert und Juden reingemacht. Alle jüdischen Dörfer wurden, da wurden die Juden abgeschlachtet und vertrieben. Man hat grässliche Verwüstungen angerichtet. Sie haben groß getan gegen das Gebiet Israels. Und Gott sagt, ich habe gehört. Gott hört alles, was die Menschen machen. Und jetzt kommt Vers 9. Darum, so wahr ich lebe, Spruch des Ewigen der Heerscharen des Gottes Israels, gewisslich wird Moab wie Sodom werden und die Söhne Ammons wie Gomorra, zum Besitztum der Brennnesseln und zu einer Salzgrube und zu einer entsetzlichen Wüste bis in Ewigkeit. Dieses Gebiet wird unbewohnbar gemacht werden bis ans Ende des tausendjährigen Reiches. Und dann heißt es weiter, der Überrest meines Volkes wird sie ausplündern und das Übrigbleibsel meiner Nation sie beerben. Da haben wir wieder den Überrest. Furchtbar wird der Ewige gegen sie sein, denn er wird Auszehrung bringen über alle Götter der Erde. Also Auszehrung bringt man, wenn man ihnen alle Speise entzieht. Das heißt, es wird eine Zeit kommen, wo alle anderen Götter keine Verehrung mehr bekommen. Und auch dieser Gott, der heute in Ammon und Moab verehrt wird, Allah, wird verschwinden. Und er wird Auszehrung bringen über alle Götter der Erde. Und so werden ihn anbeten, ein jeder von seinem Ort aus, alle Küstenländer der Nationen. Ja, also alle Götter der Welt werden verschwinden. Der Jesus wird wiederkommen und alle Menschen, die übrig bleiben, es wird nach Offenbarung 7 eben nicht nur ein Überrest geben aus Israel, sondern ein Überrest aus allen Völkern der Welt, aus allen Sprachen. Aber wichtig, das werden Menschen sein, die noch nie klar das Evangelium gehört haben. Denn 2. Thessalonicher 2 sagt, dass alle, die die Wahrheit gehört, aber abgelehnt haben, die werden dann, wenn der Antichrist kommt, alle verführt werden und verloren gehen. Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder betonen, wenn wir das Evangelium weitergeben, jetzt muss man sich bekehren. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es wird ein zu spät geben. Und wenn die Entrückung heute geschehen würde, alle, die das Evangelium klar gehört haben, werden sich dann verhärten. So wie Gott einmal dem Pharao, aber erst beim 7. Mal, das Herz verhärtet hatte. Aber glücklicherweise, wenn wir denken an all die Menschen, die wir noch nicht erreicht haben und die nie etwas gehört haben, das sind 2 Milliarden weltweit, die haben nie etwas gehört. Und weitere 2 Milliarden haben es noch nie richtig gehört. Und für die gibt es noch Hoffnung. Und Offenbarung 7 spricht von einer unzählbaren Schar, die durch die Drangsal hindurchgeht, aber gerettet wird. Das ist der Überrest aus den Nationen. So wie es einen Überrest gibt aus Israel, dieser Drittel. Ja, also, ich lese weiter. Der Überrest meines Volkes wird sie ausplündern und das Übrigbleibsel meiner Nation sie beerben. Dies wird ihnen widerfahren für ihren Hochmut, weil sie geschmäht und groß getan haben gegen das Volk des Ewigen der Heerscharen. Aber da kann es einem schon schwül werden. Es ist nicht nur von Jordanien her, wurde Israel das Land abgesprochen. In der ganzen Welt hört man, wie man den Juden dieses Land abspricht oder große Teile dieses Landes abspricht. Und das ist doch ernst. Hier sagt Gott, ich habe es gehört. Es wird furchtbar sein für die, die gegen dieses Land gesprochen haben. Ja, warum ist es so schlimm? Weil Gott Abraham, Isaak und Jakob vor 4000 Jahren versprochen hat, er werde dieses Land, das ganze Land Kanaan, den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs geben als Erbe. Ja, und wenn Gott das so sagt und wir Menschen sagen, nein, und wenn, dann nur ein Teil, ja, dann sprechen wir gegen Gott. Und das ist so ernst. Wenn wir gegen das reden, was Gott beschlossen hat, dann ist es eben Rebellion gegen Gott und seine Autorität. Also ein ganz aktuelles Wort. Und Gott sagt, das ist Hochmut. weil sie geschmäht und groß getan haben gegen das Volk des Ewigen der Heerscharen. Vers 11. Furchtbar wird der Ewige gegen sie sein, denn er wird Auszehrung bringen über alle Götter der Erde, und so werden ihn anbeten, ein jeder von seinem Ort aus, alle Küstenländer der Nationen. Das ist eine ganz interessante Stelle. Die Küstenländer, dafür steht im Hebräischen das Wort, wie man sieht in der Fußnote, Iyim. Und das meint nicht einfach Inseln so schlechthin, sondern Iyim bezeichnet insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Kann man so nachlesen in einem Kommentar von zwei der größten Hebraisten im 19. Jahrhundert, Keil und Delitzsch. Commentary on the Old Testament, gibt es auch auf Deutsch, Kommentar über das Alte Testament, Band 1, Seite 164. Also Iyim hat ganz speziell Bezug auf Europa. Das ist echt interessant. Aber auch da wird es einen Überrest geben von solchen, die eben nie das Evangelium wirklich gehört haben, die aber durch die ganze schreckliche Zeit des Antichristen hindurchgehen werden, aber die werden nicht zur Gemeinde gehören. Denn die Gemeinde ist entrückt, das werden eben errettete Nichtjuden sein, Nationen. Vers 12. Auch ihr Kuschiter werdet Erschlagene meines Schwertes sein. Kuschiter, Fußnote 58, erklärt, Kusch auf Hebräisch bedeutet speziell Sudan. Im weiteren Sinn auch das Gebiet Schwarzafrikas südlich des Sudans. Interessant ist, dass der Sudan heute auch ein muslimisches Land ist und hier auch ausdrücklich unter das Gericht Gottes kommen wird. Kuschiter, ihr werdet Erschlagene meines Schwertes sein. Vers 13, und er wird seine Hand ausstrecken gegen Norden und er wird Assyrien vernichten und er wird Ninive zu einer entsetzlichen Wüste machen, zu einer Dürre wie eine Wüste. Und es werden in ihr Herden lagern, jegliche Tiere, die ein Volk sind. Also das sind Herdentiere. Auch der Pelikan, auch die Trappe, das ist ein großer Vogel, der gerade in der Wüste lebt, werden auf ihren Säulenknäufen übernachten. Eine Stimme singt im Fenster, Trümmer liegen auf der Schwelle, denn er hat das Zederngetäfel entblößt. Nun, ich habe erklärt, das Buch Zephania wurde geschrieben in der Zeit von Josia. Und diese Prophetie hat sich erfüllt in der Zeit von Josia. Denn im Jahr 612 vor Christus, da haben es die Babylonier und die Meder zusammen mit dem wilden Reitervolk der Skythen geschafft. Nach 2 Jahren Belagerung haben sie Ninive, die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches damals, zusammengeschlagen und vernichtet. Dann gab es noch etwas Kriege, kleinere Kämpfe. 609 war das assyrische Weltreich am Boden endgültig vernichtet. Und Babylon war unangefochten Nummer 1 auf der Welt. Also diese Prophetie über Ninive und Assyrien hat sich erfüllt in der Zeit von Josia. Und das ist nun wichtig. Wie konnte man wissen, dass ein Prophet ein echter Prophet ist? Wenn er nur über die Endzeit spricht, kann ja niemand nachkontrollieren. Man muss warten, bis die Endzeit da war und dann sieht man, aha, Zephania war doch ein richtiger Prophet. Darum haben alle Propheten auch kurzfristige Prophetien gegeben, damit man erkennen konnte, alles, was sie kurzfristig vorausgesagt haben, hat sich erfüllt. Hätten sie sich einmal geirrt, dann hätten sie als Propheten hingerichtet werden müssen. So steht es in 5. Mose 18. Über Ninive und Assyrien hat sich erfüllt in der Zeit von Josia. Und das ist nun wichtig. Wie konnte man wissen, dass ein Prophet ein echter Prophet ist? Wenn er nur über die Endzeit spricht, kann ja niemand nachkontrollieren. Man muss warten, bis die Endzeit da war und dann sieht man, aha, Zephania war doch ein richtiger Prophet. Darum haben alle Propheten auch kurzfristige Prophetien gegeben, damit man erkennen konnte, Alles, was sie kurzfristig vorausgesagt haben, hat sich erfüllt. Hätten sie sich einmal geirrt, dann hätten sie als Propheten hingerichtet werden müssen. So steht das in 5. Mose 18. Aber Zephania wurde erwiesen durch die erfüllte Prophetie in seiner Zeit, dass er ein echter Prophet war. Und so wird eindrücklich poetisch hier beschrieben, wie Ninive untergeht. Vers 15, dies ist die ausgelassene Stadt, die da wohnte in Sicherheit, die da sagte in ihrem Herzen, ich bin es und außer mir gibt es keine. Das klingt so an diese Stellen, wo Gott in Jesaja sagt, ich bin Gott und außer mir gibt es keinen. Und wenn Menschen so sprechen, ich bin es und außer mir gibt es keinen, das ist schrecklich. Wenn Menschen sich so vergotten, aber das ist ein Problem bis in unsere Zeit, wenn wir denken gerade, wie sich Stars und viele Musiker und Filmschauspieler sich selber so vergöttern. Das ist so widerlich. Aber hier sehen wir das Gericht über Menschen, die sich so vergottet haben. Ich bin es und außer mir gibt es keine. Wie ist sie zur entsetzlichen Wüste geworden, zum Lagerplatz der Wildtiere? Jeder, der durch sie hindurchzieht, zischt, schüttelt die Hand. Ja, so hat sich das erfüllt. Und das ist gewissermaßen das Unterpfand oder das Pfand dafür, dass all diese Prophetie in Zephania, die noch zukünftig ist, die wird sich auch so wörtlich erfüllen, wie sich das alles erfüllt hat. Ninive war eine Wüste geworden und Leute, die da hindurchzogen, die sollten zischen, heißt es hier. Also, ich habe in der Fußnote erklärt, das heißt mit einem Laut des Schreckens. Also Menschen konnten da nach Ninive gehen. Ja, das ist so dieses Zischen, ein Schreck, ui, das hat sich alles erfüllt. Und dieses mit der Hand schütteln, das ist genau diese Bewegung, die wir machen, wenn wir so etwas Schlimmes sehen. Ja, dann schüttelt man mit der rechten Hand, also Rechtshänder. So werden sie reagieren über dieses Gericht. Ja, jetzt kommen wir zu C, Gericht über Jerusalem 3:1-8. Wehe der rebellischen und befleckten, der unterdrückenden Stadt. Sie hat auf keine Stimme gehört. Sie hat keine Zurechtweisung angenommen. Auf den Ewigen hat sie nicht vertraut. Ihrem Gott sich nicht genaht. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen. Schlimm. Der Teufel wird ja in 1. Petrus 5, Vers 8 beschrieben als brüllender Löwe. Sie gleichen ihm. Ihre Richter sind Abendwölfe. Was sind das für Richter, die entscheiden, wie das auch geschehen ist in jüngerer Zeit, ganz üble Gerichtsentscheide. Ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts übrig lassen bis zum Morgen. Ihre Propheten sind Übermütige, Männer der Betrügereien. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, das sind jetzt wieder Kohanim. Sie tun dem Gesetz Gewalt an. Das heißt, sie verdrehen die Bibel. Auch ein aktuelles Problem. Der Ewige ist der Gerechte in ihrer Mitte. Nicht tut er Unrecht. Morgen für morgen stellt er seinen Rechtsentscheid ans Licht. Es wird nicht vermisst. Also die Bibel ist da. Sie spricht ein klares Wort. Aber jetzt kommt wieder das Wort aber. Aber der Ungerechte kennt keine Scham. Ich habe Nationen ausgerottet. Ihre Ecktürme sind entsetzlich verwüstet worden. Ich habe ihre Straßen öde gemacht, ohne einen Hindurchziehenden. Zerstört sind ihre Städte, ohne Menschen, ohne Bewohner. Ich sprach, mögest du. Dieses Du ist auf Hebräisch feminin und richtet sich eben an Jerusalem, die als personifizierte Frau steht. Stadt auf Hebräisch ist auch weiblich, wie auf Deutsch, die Stadt. Mögest du mich doch fürchten. Ich muss vielleicht erklären, auf Hebräisch gibt es eben zwei Wörter für du. Für Frauen, at, und für Männer, ata. Das wäre ja toll für die Feministen bei uns. Könnte man das Du auch noch unterscheiden. Aber da müssen sie Hebräisch lernen. Mögest du mich doch fürchten. Mögest du Ermahnung annehmen, so würde nicht ausgerottet werden ihre, das heißt Jerusalems Wohnung. So würde nicht eintreffen alles, was ich über sie verhängt habe. Wahrlich, sie machen sich früh auf, sie machen verderblich alle ihre Taten. Darum wartet auf mich, Spruch des Ewigen, auf den Tag meines Aufstehens zur Beute. Denn mein Rechtsentscheid ist, zu versammeln die Nationen, indem ich die Königreiche sammle, um auszugießen über sie meinen Grimm, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers wird verzehrt werden die ganze Erde. Also Gott sagt, Jerusalem wird gerichtet werden, weil sie einfach nicht umkehren wollen. Und so bleibt dieser Tag meines Aufstehens zur Beute. Wir wissen ja, zum Beispiel Markus 16, Vers 15, der Herr Jesus ist nach seiner Auferstehung in den Himmel gefahren und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, als Mensch im Himmel. Das ist zum ersten Mal, dass ein verherrlichter Mensch im Himmel ist. Und er hat sich auf den Thron Gottes gesetzt. Und er ist da und betet für uns. Aber der Herr Jesus wird wiederkommen. Und dann wird er aufstehen im Himmel. Und zurückkehren, als Mensch. Wir haben in Lukas 17 gelesen, der Sohn des Menschen wird kommen. Der Mensch, Jesus Christus, wird zurückkehren. Seine Füße werden dann auf dem Ölberg stehen. Sacharja 14, Vers 3. Gott hat Füße. Ja, weil Gott Mensch geworden ist. Und er ist Mensch geblieben und wird als Mensch wiederkommen, aber eben aufstehen und wiederkommen. Und Gott sagt hier, die Nationen sollen versammelt werden. In Offenbarung 16 sehen wir, wie all die Armeen des Römischen Reiches, das sich in der Endzeit wieder bilden muss, die werden sich versammeln nach Armageddon. Das ist eine große Ebene in Nordisrael. Und zwar wird ja der Antichrist in Israel mit dem kommenden Diktator über das wiedererstandene Römische Reich, Europa, die werden miteinander verbündet sein. Und wenn der König des Nordens Israel überrennt, dann muss Europa zu Hilfe kommen. Der Militärschiffshafen befindet sich heute in Haifa. Im Hinterland von Haifa liegt Harmagedon, diese riesige Ebene. Und da werden die aufmarschieren. Ja, und Gott sagt, ich habe entschieden, die Völker zu versammeln. Und gerade in Offenbarung 16 heißt es, dass dann der Herr Jesus kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und er wird sie vernichten. So kommt das Gericht über die europäischen Armeen. Königreiche, die Nationen werden versammelt werden, um auszugießen über sie meinen Grimm. Der Jesus wird in Harmagedon erscheinen und diese Feinde richten. Er wird dann auf dem Ölberg erscheinen und die Feinde dort richten, den König des Nordens, Syrien und seine Verbündeten. Aber eben das Gericht bei der Wiederkunft Christi betrifft die ganze Erde. Denn durch das Feuer meines Eifers wird verzehrt werden die ganze Erde. Und jetzt kommen wir zu Römisch 3. Trostbotschaft für den Überrest aus Israel und für die Nationen 3,9 bis 20. Nun wird der Herr Jesus alles ändern. Jetzt kommt das tausendjährige Friedensreich. Wahrlich, alsdann werde ich zuwenden den Völkern reine Lippen. Oder man kann auch übersetzen, Fußnote, eine auserlesene Sprache. Damit sie alle anrufen den Namen des Ewigen, damit sie ihm dienen mit einer Schulter. Das heißt einmütig Schulter an Schulter. Das ist eine sehr interessante Stelle. Die ganze Welt wird den wahren Gott dann anbeten im tausendjährigen Reich. Überrest aus Israel, der Überrest aus allen Völkern der Welt. Und Gott wird ihnen reine Lippen oder eine auserlesene Sprache zuwenden. Das könnte ein Hinweis sein, dass im tausendjährigen Reich die babylonische Sprachenverwirrung enden wird. Ja, wäre doch toll, oder? Und dann könnten sie wieder die Sprache sprechen, wie vor dem Turmbau zu Babel. Und das war offensichtlich Hebräisch. Denn alle Namen der Patriarchen vor der Sintflut, ja, die muss man aus dem Hebräischen heraus erklären. Und auch die Wortspiele, die Adam macht, die funktionieren im Hebräischen. aber nicht auf Schweizerdeutsch. Auch nicht auf Englisch, ja? Weil die Holländer, die meinen ja, die Sprache des Himmels, das sei Englisch, denn sie sagen Engels. Ja, aber das ist nicht so. Man wird nicht Engels sprechen, aber eine reine Sprache. Vers 10. Übrigens, diese reinen Lippen sind auch noch interessant. Es ist ein echtes Problem heute, besonders unter jungen Christen, dass sie unflätig über Gott und sein Wort sprechen. Aber Gott sagt, wenn er alles erneuert, dann wird er reine Lippen geben, nicht unflätiges Reden, um cool zu wirken. Vers 10, von jenseits der Ströme von Kusch werden sie meine Anbeter, die Tochter meiner Zerstreuten, darbringen als meine Speisopfergabe. Kusch, haben wir ja schon gesehen, ist Sudan, im engeren Sinn. Und die Ströme von jenseits der Ströme von Kusch, die Ströme von Kusch, habe ich erklärt in Fußnote 70, das ist der Nil und seine zahlreichen Zuflüsse wie der blaue Nil, der Arbara, der Bar el Djebel, der Sud und der Bar el Arab. Muss man mal auf der Karte anschauen. Das sind die Ströme von Kusch. Und dieses Gebiet Kusch war quasi das Gebiet, das im alten Israel, in der Antike, noch bekannt war. Bis dahin hat man Beziehung gehabt, ja? Und gleich unten kommt schon der Kongo. Ja, aber dort wird die Welt sehr fremd und unbekannt mit dem Dschungel und so. Und hier spricht Gott also über diesen Gesichtskreis aus der früheren alten Welt. Von jenseits der Ströme von Kusch wird man noch die Juden bringen, die bis dahin noch nicht zurückgekehrt sind. Das heißt also, nicht alle Juden müssen ins Land Israel zurückkehren, bevor der Herr Jesus kommt. Nur ein Teil kehrt zurück. Die restlichen, also Diaspora, die werden erst am Anfang des tausendjährigen Reiches zurückkommen und die Heidenvölker werden behilflich sein, dass die dann zurückkehren können und werden sie Gott darbringen wie eine Speisopfergabe. Vers 11. An jenem Tag wirst du dich nicht mehr schämen müssen wegen aller deiner Taten. Warum? Weil sie sich schon geschämt haben. Es ist noch wichtig, man sieht manchmal Gläubige, die haben sich wirklich echt bekehrt und haben sich geschämt über Sünde in ihrem Leben. Und irgendwie bekommen sie dann Zweifel und sie kommen immer wieder mit den gleichen Dingen, die sie schon längst bekannt haben. Aber dann haben sie einfach noch nicht richtig diese Vergebung im Glauben erfasst und dann dürfen sie es wirklich abgeben und es ist vorbei. Und da ist es eben wichtig, an jedem Tag wirst du dich nicht mehr schämen müssen wegen aller deiner Taten, womit du von mir abgefallen bist. Denn alsdann werde ich entfernen aus deiner Mitte die Frohlockenden deines Stolzes. Das heißt, die Stolzfrohlockenden. Und du wirst nicht fortfahren, weiterhin hochmütig zu sein, auf dem Berg meiner Heiligkeit. Das ist der Tempelberg in Jerusalem. Und ich werde übrig lassen in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk. Das ist der Überrest Israels. Und sie werden auf den Namen des Ewigen vertrauen. Der Überrest Israels. Sie werden nicht Unrecht tun und sie werden nicht Lüge reden und nicht wird gefunden werden in ihrem Mund eine Zunge des Truges. Also für den Überrest Israels ist es selbstverständlich, dass man nicht lügt. Und das ist auch so ein Thema. Können Christen lügen? Und das ist ein sehr, sehr schlimmes Thema, dass man das erleben kann, dass es Christen gibt, die lügen. Und da muss man wirklich sagen, das ist absolut unvereinbar mit wahrem Christsein. Lügen, das darf nicht eine Option sein in unserem Leben als Christ. Darum heißt es von ihnen, sie werden nicht Lüge reden und nicht wird gefunden werden in ihrem Mund eine Zunge des Truges. Ja, und wenn wir hier schuldig geworden sind, dann müssen wir wirklich Buße tun und uns wirklich vornehmen, das dürfen wir nicht als Möglichkeit in unserem Leben zulassen, akzeptieren. Fürwahr, sie werden weiden und lagern und niemand wird sie erschrecken. Dann wird einmal all diese Verfolgung der Juden endgültig vorbei sein. Kein Schrecken mehr. Juble, Tochter Zion, jauchzt, Israel. Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Weggenommen hat der Ewige deine Gerichte, deinen Feind hat er weggeräumt. Der König Israels, der Ewige, ist in deiner Mitte. Der König Israels, das ist der Herr Jesus. Nicht der, der jetzt so auf Fotos zu sehen ist in Israel. Ja? Dieser Lubavitcher Reppe. Noch heute sieht man die Bilder. Zum Beispiel in Safed und so. Da steht unten Melech Mashiach, König Messias. Schrecklicher Verführer. Nein, der König Israels, das ist der Herr Jesus. Aber interessant, der König Israels, der Ewige, ist in deiner Mitte. Jesus Christus ist der ewige Gott. Du wirst nicht mehr Übles sehen. Ein Satz. Aber welche Bedeutung hat das für das jüdische Volk? Durch die Jahrtausende gehasst und verfolgt. Du wirst nicht mehr Übles sehen. An jedem Tag wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion. Nicht mögen schlaff herniederhängen deine Hände. Das heißt so aus Angst und Furchtsamkeit. Der Ewige, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein rettender Held. Er frohlockt über dich mit Freude. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Das ist so schön, dieser Ausdruck, er schweigt in seiner Liebe. Ein Mann und eine Frau, die sich wirklich lieben, die müssen nicht dauernd schwatzen. Ist auch schön, Kommunikation, miteinander reden und austauschen. Aber es gibt auch, einfach still sein zu können und diese Freundschaft, und auch gerade in der Ehe, diese Freundschaft wirklich genießen. Gott schweigt in seiner Liebe. Aber seine Nähe dürfen wir erleben. Er jauchzt über dich mit Jubel. Die fern von der Festzusammenkunft Trauernden sammle ich. Nicht wahr? Der Jesus sagt in Matthäus 24, dass der Überrest, wenn sie das Götzenbild des Antichristen auf dem Tempelplatz sehen werden, dann müssen sie flüchten auf die Berge und nach Jesaja 16 gehen sie dann hinüber nach Moab in die Wüste und werden dort 3,5 Jahre von Gott versorgt. Aber dann werden sie zurückkehren. Sie dürfen nicht mehr zum dritten Tempel kommen, 3,5 Jahre. Und jetzt sagt Gott, die fern von der Festzusammenkunft Trauernden sammle ich. Aus dir waren sie. Auch die, die geflüchtet sind, die gehören auch zum Volk Israel. Die Last auf ihr war Schande. Siehe, ich handle mit allen dich Unterdrückenden. Zu jener Zeit, da werde ich heilen, die Hinkende und die Versprengte werde ich sammeln. Und ich werde sie zum Lob und zum Ruhmesnamen machen in jedem Land ihrer Schande. Die Juden waren gehasst und verspottet in allen möglichen Ländern der Welt. Ich muss gar nicht die Ausdrücke repetieren, die über sie verwendet wurden. Sie waren zum Spott und zur Schande. Aber Gott sagt, es kommt die Zeit, da wird es ein Ruhmesnamen sein, wenn man auf der Welt in irgendeinem Land von diesem Volk spricht. Und ich werde sie zum Lob und zum Ruhmesnamen machen in jedem Land ihrer Schande, wo man sie früher eben verfolgt hat. Zu jener Zeit werde ich euch herbeibringen, ja zur Zeit, wenn ich euch sammle. Denn ich werde euch zum Ruhmesnamen und zum Lob machen. Das wiederholte Wort kann man streichen. Unter allen Völkern der Erde. Wenn ich euer Schicksal vor euren Augen wende, spricht der Ewige. Und so endet das Buch. Weil Gott spricht, wird alles so kommen. Also es wird eine völlige Sammlung der Juden geben aus aller Welt. Ein Teil ist bisher zurückgekehrt. Unter den 5,5 Millionen Juden in Israel sind 3 Millionen Einwanderer. Und ich meine, es sind ja viele Einwanderer, seit 1882 sind schon gestorben. Aber heute leben noch etwa 3 Millionen, die eingewandert sind. Aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern. Aber alle, die noch bleiben werden, als Überrest, bis der Herr Jesus kommt, die werden dann zurückgeführt werden. Und Gott wird das Schicksal des Judenvolkes endgültig wenden. Aber nicht, weil die Menschen die Welt besser machen können, sondern weil Gott gesprochen hat und er seinen Plan so zum Ziel führt. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort in unseren Händen haben und dass dieses Wort zu unseren Herzen spricht und auch in unser Leben hinein, auch die Abschnitte, die uns nicht direkt betreffen. Und trotzdem hast du mit jedem Abschnitt auch eine Botschaft für uns. Wir sind dir so dankbar, dass dein Wort so reichhaltig ist. Und wir haben uns sehr beschäftigt heute mit deinem Wiederkommen und auch mit der Entrückung davor. Herr Jesus, schenke du uns allen, die wir hier sind, die Gnade, dass wir wirklich bereit sind, wenn du kommst zur Entrückung. Dass keiner da ist, der das verpassen wird. Danke, Herr Jesus, dass du als Retter gekommen bist, das erste Mal. Und dass wir, so viele wir an dich glauben, uns nicht fürchten müssen, wenn du kommst als Richter der Welt, sondern dann dürfen wir wissen, wir stehen auf deiner Seite. Dafür möchten wir dich preisen und auch, dass du den ganzen Lauf der Geschichte, der Weltgeschichte in der Hand hast. Und das macht uns ruhig. Da wissen wir, dass du auch unser Leben jetzt und das Heute und das Morgen, das Übermorgen in der Hand hältst. So wollen wir ganz auf dich vertrauen und auf dein Wort bauen. Hilf du uns dabei. Amen.